auch wenn ein solches System nie ausfallen sollte. Es gibt aber kein ausfallsicheres System. Und das ist die wichtigste Botschaft.
Technik gehört.
Das ist die dritte Episode des Podcasts Technik gehört. Mein Name ist Gudrun Lunacek und heute stellen wir uns gemeinsam mit einem Experten einmal vor, wie es ist, wenn gar nichts mehr geht. Es kommt kein Strom mehr aus der Steckdose, kein Tropfen Wasser läuft mehr aus dem Wasserhahn. Ich kann niemanden anrufen, denn es gibt kein Netz. Es wird kalt in der Wohnung, im Haus. Ich will im Supermarkt einkaufen, aber es gibt nichts mehr, weil die Logistikketten nicht mehr funktionieren. Die Tankstellen liefern keinen Treibstoff mehr und.
Technik gehört.
Das ist das Szenario, das kein einfacher Stromausfall ist. Viel weitreichender sind die Konsequenzen von einem sogenannten Blackout. Und genau das wäre am 8. Jänner 2021 fast passiert. Was wir erlebt haben, war die zweitgrößte Störung, seit es das europäische Verbundsystem gibt. Haben Sie schon einmal was von der Truthahn-Illusion gehört? Nein? Es ist ein Begriff der Verhaltensökonomik, der bei Blackouts, aber auch schon bei Börsencrashs angewendet wird. Der Truthahn nämlich wird gefüttert, Tag für Tag wird er umsorgt. Das wiegt den Truthahn in Sicherheit, dass er auch am nächsten Tag sein Futter bekommt. Er schöpft Vertrauen, mit jeder Fütterung ist er sich mehr und mehr sicher, dass ihm nichts passiert. In Bezug auf Truthähne wissen wir es besser. Was einen Blackout betrifft, sind wir die Truthähne. Wir drehen in der Früh das Licht auf, bedienen die Kaffeemaschine, rufen über das Mobiltelefon unsere E-Mails ab. Wir vertrauen darauf, dass das jeden Tag so sein wird. Mein heutiger Gesprächspartner bei Technik gehört ist Herbert Sauruck. Und er weiß es besser. Er ist in Österreich der Experte, wenn es um das Thema Blackout geht. In Österreich fällt in jedem Haushalt pro Jahr im Durchschnitt für 50 Minuten der Strom aus. Aber ein Stromausfall ist und bringt noch lange keinen Blackout.
Blackout ist in meiner Definition eben ein überregionaler, europaweiter Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Das heißt, der Stromausfall ist nur das Auslöseereignis, das zu schwerwiegenden, weitreichenden Versorgungsunterbrechungen führt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch immer zu definieren, weil meine Erfahrung ist, dass viele, auch Verantwortliche, auch von einem regionalen Stromausfall bereits von einem Blackout sprechen. Und das kommt dann nicht dem nahe, mit dem ich mich beschäftige und vor dem ich eigentlich warne.
Zur schwersten Störung des europäischen Stromnetzes ist es im Jahr 2006 gekommen. Ein Vorfall, der auch die Länder, die gelegentlich Stromausfälle gewöhnt sind, wachgerüttelt hat. Innerhalb von 19 Sekunden sind 10 Millionen Haushalte in Westeuropa vom Stromnetz getrennt worden, um ein Blackout zu verhindern.
In Europa hat man gesagt, ach so, das kann nur in Amerika passieren. Und dann ein paar Wochen später ist Italien finster gewesen. Das war auch ein großes Ereignis in Europa. Und 2006 hat erst wirklich die Branche wachgerüttelt. Weil bis dorthin hat man gesagt, das gibt's nicht. Und dann hat man gesehen, es gibt's doch. Und seither ist sehr viel in die Koordinierungsarbeit und in die Sicherheit investiert worden und wird sehr viel Aufwand betrieben. Auch in den letzten Jahren ist es massiv erhöht worden.
So schnell der Strom auch weg ist, kann es länger dauern, bis die Infrastruktur wiederhergestellt ist.
Also der Stromausfall passiert binnen Sekunden wahrscheinlich, soweit wir uns auf das Beispiel 2006 zurückerinnern, wo binnen 19 Sekunden 10 Millionen Haushalte in Westeuropa vom Stromnetz gedrängt wurden, um ein Blackout zu verhindern. Also das geht sehr rasch. Aber das Weitere, das kommt dann erst. Also auch die Stromversorgung wird wahrscheinlich in Österreich nach einem Tag wieder weitgehend funktionieren. Auf europäischer Ebene rechnet man durchaus mit rund einer Woche oder auch länger, bis überall wieder der Strom funktioniert und bis dann die Telekommunikation, also Handy, Festnetz, Internet wieder überall funktionieren. Wird es zumindest auch nach dem Stromausfall noch wahrscheinlich Tage dauern. Das hat einerseits technische Probleme, Hardware-Schäden, dann Überlastungen, wenn viele Menschen gleichzeitig dann anrufen wollen oder kommunizieren wollen. Und solange keine Telekommunikation stabil funktioniert, gibt es auch kaum eine Produktion und keine Warenverteilung, weil das alles von IT synchronisiert wird. Und damit kommen wir einfach in die zweite Woche, wo wieder eine Versorgung breiter anlaufen kann. Das heißt, punktuell kann schon was funktionieren, aber nicht jetzt das, was wir gewohnt sind und brauchen, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass eh immer alles da ist und daher keine Vorsorge mehr treffen, weil ich brauche nur ins nächste Geschäft gehen und dann habe ich alles. Ne? Und das ist das Fatale an diesem Ereignis, das unterschätzt wird.
Und wenn der Strom also wieder da ist und es zu keinen physikalischen Schäden an der Infrastruktur gekommen ist, funktioniert das Wasser wieder. Genauso verhält es sich mit der Heizung, aber...
Aber die Versorgung mit Lebensmitteln, die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen wird auch dann noch in der Phase 2, also bis die Telekommunikation wieder funktioniert, nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt funktionieren. Und auf das müssen wir uns einfach vorbereiten, diese zwei Phasen. Und die Phase 3 ist dann, Strom und Telekommunikation funktionieren wieder und wir können wieder beginnen, eine Normalität herzustellen, was aber in Teilen trotzdem Monate und möglicherweise auch Jahre dauern wird, speziell auch in der Lebensmittelversorgung, wenn es nämlich binnen Stunden, wie erwartet wird, zu Totalausfällen in der industrialisierten Tierhaltung kommt, dann kann ich das nicht heute auf morgen ersetzen. Und auch Milchkühe zum Beispiel als Extrembeispiel, wenn ich die notkeilen muss, weil die nicht mehr gemolken werden können oder so Entzündungen haben, dann dauert es 2 Jahre, bis ich wieder eine Milchkuh habe, im besten Fall.
Herbert Sauruck beschäftigt sich schon circa 10 Jahre mit dem Thema Blackout. Er kommt eigentlich aus dem Cybersicherheitsbereich und über den Abstecher des Smart Metering ist er auf die Gefahren für die Stromnetze gestoßen. Denn Smart Metering ist die digitale Zählergeneration, die unseren Stromverbrauch misst. Im Grunde ein Computer, der dadurch fehleranfällig und manipulierbar wird, doch...
Nachdem es ein Computer ist, ist er natürlich auch fehleranfällig oder auch manipulierbar. Wobei mittlerweile sehr viele Vorkehrungen getroffen wurden, dass das hoffentlich nicht großflächig möglich ist. Aber ausschließen kann man es auch nicht. Und damals war das natürlich ein größeres Thema. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir haben viele andere Probleme, die wahrscheinlicher zu einem Blackout führen werden, wie ein Hackerangriff auf einen Smartmeter.
Ja, die Gründe für Stromausfälle können vielfältig sein. Einerseits können Gewitter, Stürme, Eisschnee, Kälte, Hitze, aber auch Lawinen oder Erd- und Felsabgänge für Stromunterbrechungen verantwortlich sein. Aber auch Fremdeinwirkungen, die von Menschen oder Tieren, beabsichtigt oder nicht, verursacht werden, können beim Blackout den Stein ins Rollen bringen. Die Ursache, die zu dem beinahe Blackout am 8. Jänner geführt hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gänzlich geklärt. Laut Austrian Power Grid hat ein Split des europäischen Stromnetzes zum Frequenzeinbruch in Österreich geführt. Im nördlichen Gebiet, zu welchem auch Österreich gehört, haben die Erzeugungsmengen aus Südosteuropa damit gefehlt.
Das Wichtige ist, ein Blackout wird nicht durch ein Einzelereignis ausgelöst, sondern durch eine Verkettung von an und sich beherrschbaren Einzelereignissen. Und das war jetzt auch am Freitag das Kritische. Also wir hatten zwar einen offensichtlichen Stromausfall oder eine Störung in Rumänien, die möglicherweise das Ganze getriggert hat, aber das sollte oder ist für sich genommen nicht möglich, dass so eine kleine regionale Störung ein großes System, das europäische Verbundsystem, aus dem Fugen bringen kann. Aber es gibt halt Dinge, die eher im Verborgenen sind, die man halt schwer wahrnimmt. Und in dem Fall ist es, dass möglicherweise zu wenig Kraftwerke mit rotierender Masse, momentan Reserve, im System waren. Das heißt, wir machen jetzt die Energiewende weg von den fossilen hin zu erneuerbaren Kraftwerken, vor allem Photovoltaik und Wind. Und die haben diese Funktionalität nicht, diese permanente Stabilität durch diese Momentanreserve. Das heißt, das ist einfach Physik, wenn die großen Massen der Generatoren einfach ein bisschen schneller rennen, wenn zu viel Energie da ist oder abgebremst werden. Und das fehlt uns auf der neuen Energiewelt. Und wenn wir jetzt die alten Kraftwerke aber abschalten, dann müssen wir das ersetzen. Und dafür gibt es aber noch zu wenig Lösungen, beziehungsweise rechnen sich die noch nicht und werden daher nicht gebaut. Aber das ist schon zwingend notwendig. Ne?
Die automatisierten Abläufe waren es, die das europäische Stromverbundsystem vor einem Totalzusammenbruch bewahrt haben. Es sollte uns aber nicht in falsche Sicherheit wiegen.
Es hat gezeigt, dass es funktioniert, aber es sollte uns auch nicht in falsche Sicherheit wiegen, weil es war das erste Ereignis, das so schwerwiegend war seit 2006 und insgesamt eigentlich das zweite in der Geschichte des europäischen Verbundsystems. Und das sagt dann schon wieder aus, dass hier doch Dinge schiefgehen, die bisher eigentlich nicht so gesehen wurden. Ne? Es sind auch Industriebetriebe in Italien und in Frankreich abgeschaltet worden, in einer Größenordnung, was ganz Wien am Verbrauch hat. Also es wurden hier bereits Lasten abgeworfen, aber nicht so wie die nächste Stufe wäre, dass das einfach automatisiert dort, wo es am kritischsten ist, passiert, ohne Rücksicht auf das, was da drinnen ist, sondern es gibt mittlerweile Verträge mit Unternehmen, die sagen, wenn es kritisch wird, bin ich bereit, dass meine Anlage für x Minuten oder wenigen Stunden vom Netz getrennt wird, weil zum Beispiel Hochofenprozesse und so weiter das zulassen für eine gewisse Zeit, um eben auch zu dieser Flexibilisierung des Verbrauches beizutragen, damit man die Energiewende überhaupt weiter treiben kann. Ne?
Österreich ist in puncto Stromversorgung unter den Besten der Welt. Lassen Sie uns davon ausgehen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Österreich oder besser gesagt Europa ist dafür gerüstet, oder?
Genau, das ist der wichtige und richtige Punkt. Es geht nicht um ein österreichisches System, das sehr gut aufgestellt ist und zu den sichersten der Welt gehört und mit unserer Wasserkraft auch sehr stabil ist. Aber es nutzt nichts, weil wir sind mitten im Zentrum des europäischen Verbundsystems. Und wenn das gestört ist, dann ist auch unser System mitgestört, weil wir heute nicht mehr so produzieren, dass wir nur Österreich versorgen, sondern wir nutzen natürlich auch den Strommarkt, den Stromhandel, um billigeren Strom jetzt zum Beispiel aus Deutschland einzukaufen und stellen unsere Kraftwerke ab. Und wichtig ist, wir sind immer ein Teil eines Ganzen und wir können uns nicht isoliert betrachten. Also kurzfristig glaube ich nicht, dass es gelingen wird, den Blackout zu verhindern. Und die Maßnahmen werden wahrscheinlich erst dann intensiver getroffen, wenn es einmal passiert ist. Das eine ist eben das Thema Speicher, wobei wir hier in Österreich auch auf einer Insel der Seligen sind. Wir haben insgesamt eine Speicherkapazität von 3300 Gigawattstunden. Im Vergleich, Gesamtdeutschland hat 40 Gigawattstunden, also nichts. Und daher tun wir uns in Österreich definitiv deutlich leichter. Das heißt, das ist einmal das Pufferproblem. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine neue Struktur, weil wir haben bisher tausende Kraftwerke gehabt und in Zukunft oder heute schon haben wir auf einmal Millionen Kraftwerke. Wir wollen das immer mehr flexibilisieren und immer mehr IT-Vernetzung und damit steigt die Komplexität und es ist ein komplexes System, das anders funktioniert als bisherige Maschinen, wie es bisher funktioniert hat.
Es wird also nicht gelingen, einen Blackout zu verhindern. Herbert Sauruck geht sogar so weit zu sagen, dass in den kommenden 5 Jahren ein Blackout unvermeidlich sein wird.
Ja, die Entwicklungen geben mir dahingehend leider recht. Und das große Problem ist Deutschland hier, weil wir hier binnen der nächsten 2 Jahre bis Ende 2022 einen großen Kraftwerksverlust sehen oder geplant ist. Das betrifft einerseits die Atomkraft, die mit einer Leistung stillgelegt wird, die ganz Österreich alleine versorgen könnte. Und parallel auch nochmals so eine große Leistungsmenge an Kohlekraftwerken. Und das betrifft einerseits um die Verfügbarkeit, vor allem jetzt in der Winterzeit, wenn die Dunkelflaute ist, wie wir es jetzt in den letzten Wochen und Monaten hatten. Und auf der anderen Seite diese angesprochene momentane Reserve, die damit verloren geht, die aber systemkritisch ist, um die kleinen Schwankungen auszugleichen. Und daher gehe ich eben fix aus, dass wir das in dieser Zeit auch erleben werden, wenn nicht massiv entgegengesteuert wird. Und das Problem ist, man kann in dieser kurzen Zeit keine neuen Lösungen etablieren, weil das Infrastrukturprojekte gehen immer über Jahre. Ich brauche eine Vorlaufzeit. Und auch wenn ich sage, ich baue jetzt massiv Speicher aus, die Speicher müssen irgendwo gebaut werden, die Ressourcen müssen irgendwo herkommen und die sind alle nicht in Europa. Und damit sind wir vom Weltmarkt abhängig und das ist einfach nicht heute auf morgen machbar. Ne?
Wenn ein Blackout schon nicht verhindert werden kann, so sollten Unternehmen und Einzelpersonen aber vorsorgen.
Also das Wichtigste ist, dass möglichst viele Menschen sich so weit aufstellen, sich 2 Wochen am Tag selbst versorgen zu können. Das beginnt mit ein paar Tage Wasservorräte. Sollte es ein Problem in der Phase 1 bei der Wasserversorgung geben und dann halt, bis die Versorgung insgesamt wieder starten kann. Das heißt, Lebensmittel für 2 Wochen, Medikamente für 2 Wochen oder wenn ich sonst irgendwelche wichtigen Dinge brauche, dass ich da das jederzeit verfügbar habe. Das ist relativ wenig und auch leistbar. Wir haben das mal angeschaut, das sind ungefähr 50 Euro pro Person. Also machbar. Und das kann man natürlich dann ein bisschen auch erweitern mit sonstigen Hilfsmitteln, Notkochmöglichkeiten, Lichtmöglichkeiten. Notstrom würde ich eher abraten, weil das meistens nicht zur Lösung beiträgt, weil ich viele Dinge auch beachten muss. Und dann würde das schon reichen. Das Problem ist ja, wenn die Menschen zu Hause ein Problem haben, dass es nicht genug zum Essen gibt und die Kinder total schlagen, dann kommen die Leute nicht in die Arbeit, um die Systeme wieder hochzufahren und damit potenziert sich das Problem. Und für Unternehmen ist halt wichtig, dass sie dahingehend vorbereitet sind, dass sie sicher herunterfahren können, je nachdem welcher Bereich das ist, vor allem in der Produktion, damit nicht noch zusätzliche Schäden entstehen, um dann zu wissen, was ist Voraussetzung, damit ich wieder starten kann. Das heißt, welche externen Abhängigkeiten gibt es? Und vor allem wichtig, wieder das Personal zu sensibilisieren, weil wenn das Personal eben keine Vorsorge getroffen hat und nicht weiß, was zu tun ist oder wie wichtig die Tätigkeit ist, dann kommt es wahrscheinlich nicht und damit kommt man nicht ins Tun. Ne? Also es sind aus meiner Sicht relativ einfache Dinge und es ist jetzt ein Horrorszenario auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, wenn man einfach gewisse Basisvorbereitungen trifft. Und das ist einfach notwendig und den Kopf in den Sand stecken löst das Problem auf keinen Fall.
Wind, Wasser und Sonnenenergie. Der Umstieg in saubere Energiequellen für mehr Nachhaltigkeit ist es, was Europa sich vornimmt. Bis 2030 soll etwa die Stromversorgung Österreichs auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Auch Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 den Atomausstieg zu schaffen. Dann, also im kommenden Jahr, sollen die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Das klingt wunderbar, stellt die Energiewirtschaft aber vor erhebliche Herausforderungen. Besteht ein Zusammenhang zwischen der vorangetriebenen Energiewende und dem Auftreten eines Blackouts? Wir sind mittlerweile abhängig von Strom aus der Steckdose. In Österreich ist erst seit den 1960er Jahren Strom flächendeckend verfügbar. Ich kann mich noch an einen Vortrag in der Schule erinnern, in dem wir dazu angehalten wurden, immer das Licht abzudrehen, wenn man den Raum verlässt, den Fernseher nicht auf Standby zu stellen und keine elektrischen Zahnbürsten zu verwenden und. Alles Maßnahmen, um Strom zu sparen. Heute werden zum Beispiel Autos mit Strom angetrieben, ein krasser Gegensatz. Oder?
In gewisser Weise ja, wobei man immer dazu sagen muss, auch das bisherige Großsystem, auch wenn es eigentlich sehr erfolgreich und sehr stabil war, hat seine massiven Verwundbarkeiten. Sie wurden halt nie schlagend. Aber jetzt durch diese neue Energiewelt, die eben nicht alle Funktionalitäten mitbringt wie die alte, aber das Systemdesign ist noch immer das alte, trägt die natürlich auch dazu bei, dass wir ja mehr und mehr Probleme haben. Das heißt, es ist aber nicht jetzt per se das Problem der Erneuerbaren, sondern unser Umgang mit der Energiewende, indem wir nur einen Teil der notwendigen Wende vorantreiben, das ist die Erzeugung, aber nicht parallel dazu die Speicherung, die ganz von zentraler Bedeutung ist, weil eben Wind und Sonne nur bedingt verfügbar sind und nicht steuerbar sind. Daher brauche ich Speicher und Puffer, um die permanente Ausgleichssituation herzustellen. Weil das Stromversorgungssystem funktioniert so, dass permanent genauso viel produziert werden muss, wie verbraucht wird. Und mit Wind und Sonne und mit unserem steigenden, auch flexiblen Verbrauch ist das halt schwer in Einklang zu bringen. Und daher brauche ich Speicher und Puffer, die das ausgleichen.
Wir sind mittlerweile abhängig von Strom aus der Steckdose. In Österreich ist erst seit den 1960er Jahren Strom flächendeckend verfügbar. Ich kann mich noch an einen Vortrag in der Schule erinnern, in dem wir dazu angehalten wurden, immer das Licht abzudrehen, wenn man den Raum verlässt, den Fernseher nicht auf Standby zu stellen und keine elektrischen Zahnbürsten zu verwenden und. Alles Maßnahmen, um Strom zu sparen. Heute werden zum Beispiel Autos mit Strom angetrieben, ein krasser Gegensatz, oder?
Das ist auch ein Teil des Problems. Auf der einen Seite wollen wir die elektrische Energie stärker nutzen, mit Elektromobilität, aber was viele nicht so wahrnehmen, ist auch die ganze Digitalisierung. Die Rechenzentren brauchen enorm viel Energie, das bisher kaum berücksichtigt wird. Und gleichzeitig haben wir den Kraftwerkspark in Europa in den letzten Jahren massiv heruntergefahren und das wird in den nächsten Jahren noch weiter passieren, eben aufgrund der Energiewende einerseits und auf der anderen Seite, weil die Kraftwerke ihr Lebensende erreichen und jetzt ersetzt werden müssten und unter den heutigen Rahmenbedingungen rechnet sich das nicht. Und nachdem der Markt privatwirtschaftlich organisiert ist, muss sich das rechnen, sonst wird das nicht gebaut. Und daher kommen wir da jetzt in den nächsten Jahren, und das ist nicht in den nächsten 10 Jahren, sondern in den nächsten Jahren bereits, zunehmend in einer kritischen Situation, die aus heutiger Sicht nicht bewältigbar ist. Ne? Auch wenn ein solches System nie ausfallen sollte, es gibt aber kein ausfallsicheres System. Und das ist die wichtigste Botschaft. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und daher müssen wir uns darauf vorbereiten und gerade in der aktuellen Situation mit dem massiven Umbau des Systems im Echtzeitbetrieb habe ich einfach erhöhtes Risiko. Das habe ich bei jeder Organisationsänderung. Wenn ich etwas verändere, dann habe ich eine höhere Störanfälligkeit. Nur beim größten Projekt, das es jemals gab, eben das europäische Stromversorgungssystem im Umbau, da tun wir so, wie wenn nichts passieren könnte. Und reduzieren gleichzeitig alle Reserven und Redundanzen, die es dafür gibt. Also das ist einfach irrational, aber ja, das ist auch so wie mit Geld. Die kleinen Summen überschauen wir, da haben wir ein Gefühl und da schauen wir drauf. Und wenn man dann einen Kredit aufnimmt oder größere Summen auf einmal hat, dann hat man keinen Bezug mehr und tut sich schwer an der Einschätzung. Ich würde das so ähnlich da auch sehen. Ne?
Technik gehört.
Das war die 3. Episode von unserem Podcast Technik gehört. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Bis zum nächsten Mal.